Abend ist mein Thema. So wie du glaubst, so lebst du auch. Nach deinem Glauben lebst du nicht, ob du evangelisch, katholisch, pfingstlerisch, baptistisch bist. Dieser Glaube interessiert uns nicht. Das ist Religion. Der Glaube, was in deinem Herzen drin ist, was dein Herz ausmacht. So du lebst, wie du glaubst, ist mein Thema. Aber ich lade dich ganz herzlich ein für morgen ein um 19 Uhr. Gott bringt dich am richtigen Platz. Da habe ich ganz tolle Gedanken von Gott bekommen. Gott bringt uns immer dorthin zu seiner Zeit, auf seine Art, mit seinem Wagen, mit seinen Bodyguards. Er bringt uns an dem Platz hin, wo er uns haben will. Nicht, wo wir uns ausgesucht haben, sondern wo er es haben will. Und so wie bei einem Puzzle. Ich habe eine Vision bekommen, während ich mich vorbereitete. So wie beim Puzzle. Da ist alles zuerst mal ausgeschüttet. Der ganze Haufen. Und dann muss Stück für Stück irgendwo angefangen. Da ein bisschen was und da ein bisschen was und da ein bisschen was und da ein bisschen was. Und am Schluss ist dann das Bild perfekt und fertig. Und so arbeitet der liebe Gott mit uns. Manche sind schnell fertig. Kinder, diese großen Puzzles für die Kinder, die sind in ein paar Minuten fertig, aber wir haben ein Problem. Gott arbeitet im Detail, in Feinheiten. So, also, aber er bringt trotzdem alle an dem Platz, wo er hingehört hat und hinhören muss. Ob er daran glaubt oder nicht, es passiert, auch bei Nichtchristen. Auch Nichtchristen haben eine große Funktion. Also ich lade dich herzlich ein, komm. Gott bringt alle an dem richtigen Platz, wo er sein muss, auch wenn sie Gott weglaufen. Denk an Jona. Da kam am richtigen Platz. Denk an Moses, der kam am richtigen Platz. So. Am Sonntag wird das Thema sein, mach aus deinen Verlusten Gewinne. Mach aus deinen Verlusten Gewinne, also Kapitalwirtschaft, aber geistliches Kapital. Du musst aus das geistliche Kapital, das geistliche Potenzial gebrauchen, das Gott dir gegeben hat. Mach aus deinen Verlusten. Und oft sind deine Verluste, deine Siege, deine Triumphe, die großen Entdeckungen. Und je mehr wir gelernt haben, uns aufzugeben, loszulassen, desto mehr erreichen wir in unserem Leben. Dann ist ein kleiner Fehler passiert, auf den weise ich hin. Wir haben Mittwoch nicht den 10., sondern den 11. September. Und da wird die Frage sein, warum lässt uns Gott so lange warten? Warum? Warum? Diese Frage, warum, Herr, geht's nicht schneller bei dir? Ich möchte schneller wachsen, aber stell dir mal vor, du würdest schneller wachsen. Dann hättest du einen Wasserkopf oder einen Wasserbauch. Und da würde alles nicht mehr zusammen stimmen. Also Gott lässt alles so in den richtigen Proportionen, in der richtigen Art und Weise wachsen. Er hat einen Plan und er überspringt nichts. Und alles, was man überspringt, ist nicht gut verarbeitet, nicht gut verdaut. Das wirkt sich hinterher negativ aus. So, du lebst, wie du glaubst. Und die Frage ist, was denken wir? Denn unser Denken bestimmt unser Handeln, unser Reden. Und was sind unsere ersten Gedanken morgens am Tag? Von wem haben wir diese Gedanken? Was motiviert uns? Was treibt uns? Denn welche der Geist Gottes treibt, das sind Kinder Gottes. Also wer motiviert uns? Eigentlich das ganze Leben spielt sich im Verborgenen ab. Also ich möchte ganz hier anfangen, auch die ganze Reihe jetzt, dieses Wochenende. Es fängt alles im Verborgenen an. Du siehst nichts und trotzdem passiert ein Samenkorn. Du siehst nicht, was in diesem Samenkorn drinsteckt, aber es geht auf und dann merkst du plötzlich, das war der Tomate oder eine Kartoffel oder eine Rübe oder egal was. Das verborgene Leben ist da und wir sehen nur die Spitze des Eisberges, nur die Spitze, alles andere ist unter Wasser. So ist unsichtbar. Du kannst viele Sachen nicht sehen, deshalb, so wie du denkst, deine Gedanken, wer kann sie erraten, sie sind frei, hat jemand mal gesagt, aber ob sie wirklich frei sind, du verfügst sie und irgendjemand pflanzt die Gedanken ein. Irgendjemand, die Medien, Leute auf der Straße oder hier, ich als Pastor, ich sage dir etwas und du überlegst einmal, was hat er denn gesagt, was wollte er denn eigentlich oder was bedeutet das oder du liest es in der Bibel oder in irgendeinem Buch oder siehst einen Film oder hörst ein Musical und plötzlich bist du infiltriert. Und dann geht dieses nicht mehr aus dem Kopf, Argentina, Argentina, Argentina. Ja, da haben die Leute so gesagt, ich werde jetzt den Gedanken nicht mehr los. Nur noch dieser Hit da, verstehst du, leichtgängig, so Ohrwurm. Und es gibt echte, regelrechte Ohrwürmer. Und du kriegst es nicht mehr raus. Auch geistlich. Ich habe nichts dagegen, wenn man Chorus singt. Aber wenn du einen Chorus dich so beherrscht, dass du nicht mehr frei denken kannst, dass du noch hüpfst und vibrierst und so weiter und kommst nicht mehr zur Ruhe. Jemand kam zu mir und hat mich gebeten, kannst du für mich beten, ich muss immer Inforadio hören, immer Inforadio. Ich kann ohne Inforadio nicht mehr leben. Sie will wissen, diese Person, was passiert, obwohl sie bettlägerig ist, obwohl sie mit dem Leben gar nicht so viel zu tun hat, aber gebunden. Und das prägt unser Denken. Was ist Neues passiert auf dieser Welt? Und es passiert viel Neues auf dieser Welt. So, Gedanken kann man nicht sehen, aber sie sind da und sie bestimmen uns. Liebe kannst du nicht sehen, das kannst du erleben. Und du erlebst diese Auswirkung, was Liebe ist. Wind kannst du nicht sehen. Jesus sagt zum Nikodemus, du hörst sein Säuseln, du weißt nicht, woher er kommt. Gut, unser Wetterpropheten oder Wettervogel, der kann das vielleicht sagen, wo das jetzt kommt, vom Norden, Süden, Osten, Westen. Aber letztendlich entsteht der Wind und du siehst es, du spürst es, aber du kannst nicht sagen, wo kommt es her? Wer macht es? Vielleicht ein Schmetterling in China, der flattert ein bisschen und bei uns kommt es als Orkan an. Du fühlst den Wind. Die Natur ist so voller verborgener Kräfte, geheimnisvoller Kräfte, auch das geistliche Leben. Und das geistliche Leben spielt sich im Verborgenen ab, unsichtbar. Nicht, was ich vorne mache und vorne zeige und rede, sondern zuerst einmal, was ich denke. Das, was ich denke, das fühle ich. Und was ich fühle, das tue ich dann irgendwo früher oder später. Also hier spielt sich alles im Verborgenen ab und es ist nur die Spitze des Eisberges. Gott ist unfassbar und unsichtbar und er ist doch hier in diesem Raum. Er ist doch hier, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Er ist hier in diesem Raum, aber du spürst ihn nicht. Höchstens, dass ich dich anpuste. Aber das ist nicht der liebe Gott, das bin ich. Verstehst du? Du kannst Gott auch dir einbilden. Gott ist hier und dann kriegst du womöglich Gänsehaut. Also das, ich weiß, man kann sich einiges einsuggerieren, aber ich meine nicht, das Einsuggerieren ist Glaube. Dass ich mir etwas einrede, proklamiere und dann am Schluss glaube ich. Nein, es ist etwas, was der Heilige Geist wirkt. Vielleicht manchmal denke ich, ich predige in einem luftleeren Raum. Wer hört mich eigentlich? Wer glaubt unserer Predigt? Steht einmal in der Bibel, fragt der Schreiber. Wer glaubt unserer Botschaft? Aber ich muss euch eines sagen, Tausende hören es. Trotzdem hören sie es und oft hinterher erfahre ich, was dabei rausgekommen ist. Und es wird doch wahrgenommen, auch wenn es nur ein Fetzen ist. Vor Jahren kam jemand zu mir und sagt, sind Sie der Herr Matudis, der das und das mal rausgegeben hat in der DDR? Um 1980 hat er so einen Zettel, eine Prophetie von mir bekommen und da hat er sich immer festgehalten und wollte wissen, nach Jahren, die Wende und so weiter, kommt hier nach Berlin, wohnte damals noch in Süddeutschland, kommt er und findet meinen Namen im Telefonbuch, sind Sie, der das verfasst hat? Ich habe gesagt, doch, das bin ich. Aber du siehst, wie das nach Jahren, Jahrzehnten oft nachwirkt. Worte wirken weiter und oft nach Jahren. So, dein Glaube ist dein Besitz. Es ist ein Schatz, das bestimmt dein Leben. Also der Glaube ist ein Kapital und mit dem sollte man richtig umgehen lernen, wie mit Geld. Wie mit Geld. Geld ist sowieso auch das Stück Papier, da schießt es ein Wisch, kann gleich Toilettenpapier nehmen. Aber der Glaube an das Geld, das sind 50 Euro. Nur weil da drauf gedruckt ist, das kann jeder machen. 50 Euro, ob das jetzt gedeckt ist oder nicht gedeckt ist, aber der Glaube ist es, der das ausmacht. Das Denken, das sind 50 Euro. Hast du schon mal 80 Euro gesehen? Das ist Falschgeld. Nur als Beispiel. Aber du glaubst 50 Euro, das ist echt. Der Glaube ist es, dein Kapital, ist deine Einstellung, dein Verhältnis zu etwas, zu diesem Stück Papier oder zum Klumpen Gold oder zu was auch immer ist. Gold kannst du sowieso nicht essen, aber dieser, der Glaube, das ist gedeckt mit Gold. Deine Motivationen, die bestimmen dein Leben. Der Glaube ist es, auf was du dich gerichtet hast, auf was du dich festgelegt hast, das ist der Ausdruck deiner Wünsche und Träume und dergleichen. Und auf dieses Ziel steuerst du konsequent. Du planst eine Reise und dann nimmst eine Karte und studierst die Karte. Du bist diesen Weg noch nie gefahren, womöglich. Aber du planst genau, du glaubst, dass dort eine Kreuzung kommt, das und dort abzubiegen ist und anzuhalten ist. Du glaubst das alles und du fährst im Glauben. Und genau das Gleiche ist mit dem Glauben an Gott. Du hast die Bibel, das ist so auch so ein Fahrplan. Wie bei der Bundesbahn, dein Fahrplan, das heißt also, du musst den Zug von hier bis dort nehmen und von dort dann nachher umsteigen auf die nächste Bahn und du glaubst es, dass es so ist und du kommst oft auch an. Nach deinem Glauben geschieht es. Jesus sagt immer wieder, nicht ich habe dich geheilt, dein Glaube hat dir geheilt, dein Glaube an mich hat dich geheilt, dein Glaube hat dir geholfen und so weiter. Du handelst, wie du glaubst. Also nicht evangelisch, katholisch oder pfingstlerisch. Nein, du handelst, wie du glaubst. Gewiss, manche Pfingstler tun das auch. Und die bekennen und die singen und die marschieren. Und es kann sein, dass es mal passiert, weil du glaubst. Nach deinem Glauben geschieht es. Aber das ist nur das Fleischliche, das Seelische. Viele Christen machen das so, die marschieren dann um ein Haus, um ein Gebäude, so wie die Kinder Israel um Jericho. Und die denken, dann passiert's was. dein Glaube, es kann was auslösen. Muss es nicht. Aber der Glaube innen drin, was von Gott gepflanzt ist, dieser Keimling, der von Gott aufgegangen ist, dieses Wort Gottes, dein Glaube stimmt überein mit Gott. Und das ist die Voraussetzung, der Einstieg. Du stimmst mit Gott überein. Ja, Herr. Amen. Und dann funktioniert der Glaube, der göttliche Glaube. Und solange du nur mit dir selber übereinstimmst, mit anderen Leuten übereinstimmst, mit deinen Zielen übereinstimmst, da wirst du nicht weit kommen. Aber wenn du mit Gott, der das Universum geschaffen hat, der Herr aller Dinge ist, übereinstimmst, dann wird das funktionieren. Übereinstimmst mit deiner Seele, die Seele ist von Gott. Gott hat diese Seele dir eingehaucht und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Vorher war er nur ein Geschöpf, wie Kaninchen, Esel, Vogel, Spatz. Aber dann hauchte Gott den Menschen an und sagte, nehmt hin den Heiligen Geist. Und erst durch den Heiligen Geist wird man Mensch. Denkt man anders, lebt man anders. So wie man glaubt und denkt, so lebt man auch. Wahrheit, die ist Wahrheit, aber diese Wahrheit muss dann übernommen werden, übersetzt werden, übertragen werden. So wie eine Kraft, die muss auch übertragen werden. Und da braucht es entweder einen Keilriemen, eine Achse oder was auch anderes, irgendwas anderes. Und so ist dein Reden, dein Denken, dein Wünschen, dein Träumen, all das sind nur Mittel zum Übertragen von dem, was Gott gesagt hat. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Also, das ist der lebendige Glaube, der etwas bewirkt. In dem Augenblick, wo du siehst, ein Licht siehst und diesem Licht folgst, fängt dein Glaube an zu wachsen. Und je näher du dem Licht kommst, desto überzeugter bist du nachher und desto fester. Gott hat uns das Ja gegeben und wir müssen nur Amen sagen. Das ist natürlich sehr schwierig, zu Gottes Wegen Amen zu sagen, denn seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege sind nicht unsere Wege. Und da muss ich Amen sagen, ich bin einverstanden. Und die Frage ist, bist du mit Gottes Wegen einverstanden? Dann glaubst du richtig. Bist du es nicht, dann ist dein Glaube Holzweg. Das bringt nichts und befördert nichts. So, du musst Ja sagen zu den Wegen Gottes, wie er es will, auf seine Art und Weise. Und er macht es ganz anders, wie wir denken. Wir würden das sagen, so und so und so. Aber in dem Augenblick, wo du glaubst, du weißt gar nicht, wie das passiert, wie das passieren soll. Wenn du weißt, wie das eins nacheinander gehen soll, dann ist es kein Glaube mehr. Dann musst du nicht mehr glauben, du weißt es. Aber wenn du sagst, Herr, ich überlasse es dir alles, ich vertraue dir und du wirst es schon gut machen. Und Gott macht es gut. Ich bin davon überzeugt. Glaube ist eine Überzeugung des inneren Menschen. Nicht hier im Kopf. Bei vielen ist der Glaube 30 Zentimeter zu hoch. Der Glaube muss ins Herz rutschen. Du musst innerlich überzeugt sein. Und dann erst kommt aus dem Herzen kommt alles andere. So du mit dem Herzen glaubst, heißt es. Nicht mit dem Kopf. So du mit dem Herzen glaubst. Viele Leute reden aus dem Bauch heraus. Das ist auch Quatsch. Aus dem Bauch, das ist gar nicht sicher. Manchmal hast du Erbsen gegessen und dann redest du Erbsenzeug. Nein, wir sollten nicht aus dem Bauch, sondern aus dem Herzen. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, so wirst du gerechtfertigt. So mit dem Herzen glaubst. Und wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über, hat Jesus gesagt. Darüber redest du. Wenn du in etwas verliebt bist, etwas schätzt, etwas wert ist, dann redest du davon. Von morgens früh bis abends spät. Und die Frage ist, bist du von Jesus erfüllt? Das ist die Frage, diese große Kardinalsfrage. Bist du von Jesus erfüllt? Und wenn du von Jesus erfüllt bist, dann redest du von morgens bis abends von Jesus. Du musst ja auch arbeiten, das ist ja ganz klar. Da kannst du nicht, während du im Büro oder an der Theke verkaufst, dann über Jesus reden, aber jede freie Minute. Das, was du in der Freizeit machst, das ist ausschlaggebend. Nicht, was du während der Arbeit machst. Dafür wirst du bezahlt und dann sollst du dem Herrgott die Zeit nicht stehlen. Aber wenn du frei bist, auf der Toilette, mit Jesus reden, auf dem Weg zur U-Bahn, mit Jesus reden oder über Jesus, einfach sich in Gott ergötzen, dass das Herz voll ist. Dein Denken wird von Jesus bestimmt und plötzlich wirst du so von Jesus durchdrungen, dass du nicht mehr anders kannst. Nicht evangelisch, katholisch. Und das ist, was für einen Glauben hast du? Fragen die Leute. Verstehst du? Das ist Unsinn. Das ist Religion. Glaubst du an Jesus Christus? Nicht, ob du jüdisch bist oder muslimisch bist oder sonst was bist. Glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Ist der dein Herr? Hat er das Kommando in deinem Leben? Hat er das Sagen? In Hesekiel Kapitel 11, von Vers 19, da sind ein paar gute Gedanken drin, die ich mit euch teilen möchte, was unser Denken bestimmen soll und kann und darf. Da heißt es, ich will euch ein anderes Herz geben und einen neuen gewissen Geist, dass ihr in meinen Wegen wandelt und so weiter. Das fleischende Herz will ich euch wegnehmen und der Steinerne und will euch aus euch solche Leute machen, die nach meinen Ordnungen leben. Also Gottes Ordnungen bestimmen das Leben. Ordnung ist das halbe Leben. Und die nach meinen Ordnungen leben und tun, was ich sage. Und sie sollen dann mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Also nicht nur, dass ich glaube, sondern ich muss auch tun. Mein Leben muss demnach entsprechen. Hesekiel Kapitel 36, noch weiter Fortsetzung, eigentlich Ergänzung. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch nehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Das heißt, ein mitfühlendes Herz, ein sensibles Herz, ein aufmerksames Herz. Glaube ist viel mehr als nur Theorie. Theoretiker werden nicht in den Himmel kommen, in aller Liebe. Da, und diese, ja, ich weiß, die reine Lehre, die reine Wahrheit und dergleichen. Nein, lebst du das aus, was hier Wort Gottes uns lehrt. Ich will euch einen Geist, meinen Geist geben und will aus euch solche Leute machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Nicht nur halten, ich halte die Gebote, das kannst du, dass du die Bibel hochhältst, aber auch danach tun, was da drin steht. Ich halte. Wie man glaubt, so betet man auch. Glaubst du an einen großen Gott, dann wirst du zu einem großen Gott beten und dann kommst du mit aller Kleinigkeit, mit allem kommst du zu ihm. Dein Glaube bestimmt dein Gebetsleben. Glaubst du, dass es Gott gibt, dass Gott existiert? Wenn du das glaubst, dass er existiert, dann wirst du jede Minute nützen und mit ihm zu reden. Wenn du nicht sicher bist, gibt es den lieben Gott, gibt es ihn nicht? Vielleicht ist alles nur Einbildung, vielleicht haben wir uns nur eingeredet, vielleicht ist es nur eine Erfindung von Pfaffen. Nein. Wenn du überzeugt bist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dann betest du anders, dann redest du anders, dann handelst du anders, dann lebst du anders. Gott verändert nicht nur das Äußere unseres Lebens, sondern er verändert auch den Kern unseres Daseins. Der Kern. Eigentlich, viele Menschen glauben, ich bin im Kern immer schon gut gewesen. Nein, wir müssen ein neues Herz bekommen. Unser Kern muss erneuert werden. Dein Kern ist trotzig, verzagt, dein Kern ist rebellisch, dein Kern ist ungläubig, dein Kern, ich weiß nicht, wie deine Kerne sind, hart, viele sind sehr hart im Kern, eine harte Nuss. So, und ich will aus euch solche Leute machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun, dein Kern. Dein Glaube bestimmt die Prioritäten in deinem Leben, was du als erstes machst, wen du als erstes fragst, zu wem du als erstes gehst, was in deinem Leben Vorrang hat, was du loslässt, worauf du verzichtest, das bestimmt dein Glaube. Ich liebe den Herrn und das ist gar nicht mehr so wichtig. Dieses ist also nur bürgerlicher Kleinkram, kickerles Zeug. Ich mache weiter, ich weiß, mein Erlöser lebt. Wenn du an einen großen Gott glaubst, dann wirst du dich nicht mit Dummheiten, Dreck und Mist dich abgeben. Du wirst dann sagen, nützt das was für die Ewigkeit? Nützt es, um mal, dass ich vor Gott damit begegnen kann und vor Gott treten kann? Dein Glaube bestimmt deine Verfassung, dein Zustand. Und ich will aus euch solche Leute machen, die in meinen Geboten wandeln. Deine ganze Verfassung, dass du optimistisch bist, zuversichtlich bist, auch wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du Turbulenzen hast. Ich werde nie vergessen, in der Physik, Unterricht bei uns in der Schule, da hat ein Lehrer ein Glas Wasser genommen und ein paar Tropfen Öl reingeschüttet und dann hat es die Flasche durchgeschüttelt. Du hast manchmal gedacht, und das Öl hat sich verteilt in der ganzen Flasche. Und dann sagt, lass es mal zur Ruhe kommen und dann schwimmt das Öl wieder oben. Wenn du wieder zur Ruhe kommst, was ist bei dir oben? In der Zeit der Turbulenz, es kann sein, dass du nicht mehr weißt, was links und rechts ist. Du weißt gar nicht, was jetzt gerade gespielt wird oder was gerade passiert. Aber sobald du wieder zur Ruhe kommst und Gott sagt uns, wir sollen ruhen und wir sollen nicht nur einfach jagen und streben, nein, wir sollen zur Ruhe kommen und im Volk Gottes ist eine Ruhe vorhanden. Wenn du Glauben hast, du kommst zur Ruhe und du siehst, Halleluja, das Fett schwimmt oben. Das Öl schwimmt oben. So, du lebst, wie du glaubst. Wenn du mit dem Herrn verbunden bist und mit dem Herrn über alles reden kannst, dann kannst du die Sachen dem Herrn abgeben. Leute, wenn die dich verletzen, ablehnen oder dich missachten. Du kannst sagen, lieber Gott, guck mal, was die mit mir machen. Ich gebe es dir ab. Und ich werde mich nicht rächen, ich werde mich nicht verteidigen, ich werde nicht zum Gericht gehen. Jemand hat mich diese Tage gefragt, sollen Christen zum Gericht gehen oder nicht? Du kannst zum Gericht gehen. Du musst auch dein Recht manchmal in dieser Welt erkämpfen und erringen. Aber vielmehr ist Gott dein Richter. Und dein Rechtsanwalt und dein Staatsanwalt. Und Gott ist der große Schiedsmann. hier auf dieser Welt musst du manchmal kämpfen, genauso wie du arbeiten musst. So, dir wird nichts geschenkt. Aber du kannst das Schlimmste alles Gott anheimstellen. Gott wird für mich streiten. David hat Gott alles überlassen. Und wie hat Gott für ihn gestritten? Er hat da diesen Zipfel in der Höhle Adullam abgeschnitten. Er hätte die Möglichkeit gehabt, dem Saul die Gurgel durchzuschneiden. Aber was macht er? Er schneidet nur den Zipfel ab. Und dann rennt er raus und sagt, hallo, ich bin's. Siehst du, wem gehört dieser Zipfel? Und Saul sagt, pack ihn. Aber dann sagt er, Saul, guck mal deinen Mantel, da fehlt ein Stück. Und dieses Stück ist hier. Ich habe dich in der Hand gehabt. Ich hätte mit dir machen können, was ich wollte. Aber ich habe es Gott überlassen. Gott soll für mich streiten. Wenn du ein gutes Verhältnis zu Gott hast und dein Glaube dementsprechend ist, der Herr ist mein Hirte, er führt mich auf rechter Straße und ich fürchte kein Unglück und du bist bei mir und so weiter, das lebst du aus. Und ich weiß, ich werde keinen Mangel haben, auch wenn ich gerade jetzt nichts habe. Ich werde keinen Mangel haben. Gott wird mich versorgen und ich werde bleiben im Hause des Herrn ewiglich. Basta. Das ist Glaube. Psalm 23. Unglaube kommt vom Satan. Weißt du, der Teufel versucht über Gefühle uns zu attackieren, anzugreifen. Da schickt er Stürme, da sind Anfechtungen, welcher Art auch immer. Darum sagt Jesus, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele. Du siehst, die Welt dringt auf dich ein. Die Steine zu Brot machen sollst, fliegen, runterspringen. Die Versuchung, die Jesus durchgemacht hat. Und Jesus sagte, ich werde nicht kapitulieren und ich werde ihm nicht beigeben. Dem Satan. Jesus hat dem Teufel sich mit ihm auf gar keine Diskussion eingelassen. Der hat gewusst, der Herr ist Gott und ich werde ihm dienen und ich werde ihn anbeten und ich werde ihm vertrauen. Was Hilfe? Was Hilfe dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seiner Seele? Er hätte die ganzen Reiche haben können, der hätte nur ein bisschen bücken müssen und es wäre passiert. Aber nein, er hat es nicht getan. Alle, die von Gott und aus Gott geboren sind, überwinden die Welt. Die nehmen nichts von dieser Welt, denn sie spüren, das brauche ich alles gar nicht. Ich habe etwas anderes, mein Leben hat eine andere Substanz, anderen Inhalt. Und das ist der Sieg, 1. Johannes 5, Vers 4. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Und das ist was weiterlebt und weiter funktioniert und weiterträgt, unser Glaube. Unser Glaube ist der Sieg, dass die Welt überwunden hat. Ich fand es ganz toll am Deutschen Dom, diesen großen Platz, da wo die DDR-Leute aufmarschierten, sind die ganzen Atheisten und die ganzen Gottlosen. Und da stand an der Kirche ganz groß auch Verruß, unser Glaube ist der Sieg, dass die Welt überwunden hat. Und da siehst du, von diesem ganzen Bau vom Parlament ist nichts mehr da, aber die Kirche, auch wenn sie verrußt ist, unser Glaube ist der Sieg, dass die Welt überwunden hat. Das überlebt. Unser Glaube. Dein Glaube überlebt, wenn der richtig ist, wenn du dich richtig an Gott festhältst. So wie wir glauben, so müssen wir auch handeln. Wir brauchen Übereinstimmung in unserem Leben. Glaube, ich liebe den Herrn, ich vertraue dem Herrn, aber das muss man sehen, dass ich dem Herrn vertraue. Und das muss man spüren. Leute müssen sehen, der glaubt, der gibt nicht auf, der kapituliert nicht, der gibt nicht nach. Christen sollten eigentlich nicht nachgeben, denn faule Kompromisse zahlen sich nicht aus und Gefälligkeiten zahlen sich auch nicht aus. Wir sollten unseren Weg gehen mit Gott, nicht nach links und nicht nach rechts schauen, auch wenn die sagen, ihr habt Scheuklappen. Wenn die Leute, die zum Mond geflogen sind, keine Scheuklappen gehabt hätten und nun sich nicht auf den Mond fixiert hätten, sondern auch noch die kleinen Sternlein und was weiß ich geguckt hätten und die schöne Erde da unten, die wären dort oben gar nicht angekommen und die wären auch nicht zurückgekommen. Aber die haben nur den Mond vor Augen gehabt. Dort wollen wir hin, dort müssen wir hin und das müssen wir erreichen. Und da kam man an und kam auch wieder zurück. Du brauchst Ziele. Der glaubt, hat Ziele in seinem Leben. Und es ist ganz wirklich wichtig bei den Zielen. Weißt du, wenn ich so Christen angucke, die haben so viele Ziele. Es gibt, entweder haben die Menschen zu viele Ziele oder gar keine Ziele. Du sollst ein Ziel haben. Ich werde nie vergessen, ich habe einen kleinen Hund gehabt, Spitz war er, so Mischling, das war richtig. Das war kein echter, aber echt war er trotzdem als Hund. Der war ein guter Hund, das war mein Hund. So, und ich bin mal im Wald gewesen und plötzlich aus dem Wald springt ein Kaninchen raus und der fängt an zu jagen. Und das Kaninchen läuft mal so und macht einen Haken dorthin und so weiter. Und beinahe hat er dieses Kaninchen oder den Hasen, wilden Hasen. Und plötzlich aus dem Gebüsch springt ein zweiter Hase raus. Und da steht er breitbeinig. Guck da und guck da, wen soll er jagen? Und den, der wo fit war, den hat noch gejagt und hat niemand gekriegt. So, welchen soll ich jagen? Am liebsten hätte er beide gejagt. Und deshalb, viele Christen jagen zu viel nach. Dein Glaube. Wir müssen uns auf den Herrn fixieren. Deshalb sagt auch Christus oder sagt uns Gott in den Geboten, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn du mehrere Götter hast, dann musst du dem ein Opfer bringen und dem ein Opfer bringen und dem ein Opfer bringen. Du kannst dich nicht verausgaben, du kannst nicht auf mehrere Hochzeiten tanzen. Also du musst dich festlegen, nur der Herr, nur dem Herrn, oder wenn Baal Gott ist, dann dient ihm, sagt der Prophet. Unser Glaube überwindet die Welt und wer sich an Jesus Christus festhält, der wird frei von dieser Welt, wird erlöst. Erlösung ist, dass wir von den Gewohnheiten frei werden, die uns an diese Erde binden. Viele Menschen denken Essen und Trinken, aber die Bibel sagt, Essen und Trinken ist nicht das Reich Gottes, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist Reich Gottes, nicht nur Essen und Kaffee schlürfen oder sonst was. Das dürfen wir alles, aber das ist nicht primär, das ist nicht das Wichtigste in unserem Leben. Wer Jesus wirklich glaubt, der geht nicht mehr dem Irdischen nach. Der lebt, der gebraucht es, der nimmt es mit. Das ist okay, danke Herr, und dann geht er wieder weiter. Du suchst nicht mehr das, was du aufgegeben hast. Wir sollten lernen, das, was ich einmal aufgegeben habe, nicht nochmals zu berühren. Einfach aufgegeben, ist vorbei, passé, geh weiter, such was Neues. Neue Aufgaben, neue Dienste, neue Möglichkeiten. Du glaubst, wenn du an Gott glaubst, der macht alles neu. Deshalb, wenn du an diesen Gott glaubst, diesen Schöpfergott, dann bist du kreativ, findest neue Wege, neue Möglichkeiten, hast plötzlich ein neues Leben, neue Zukunft, neue Gedanken, neuen Himmel, neue Erde, neues Jerusalem. Satan vertraut darauf, dass du das gar nicht merkst, dass er dich da ablenkt. Das Alte, das Gesetzliche, die Tradition, die Form, die war so gut und in dieser Form machen wir alles gleich weiter. Nein, Gott will dich erlösen von alten Formen, von alten Normen, von alten Traditionen. Und der Teufel rechnet immer mit der Dummheit der Leute, dass sie das nicht merken und dass sie einfach aus Gewohnheit genau das Gleiche tun wie schon immer. Und das immer das Gleiche zu tun, Geschwister, ist falsch, 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 nochmals falsch. Aus Gewohnheit ging Maria und Josef in die Versammlung nach Jerusalem. Und nach 3 Tagen haben sie gemerkt, Jesus ist nicht dabei. Ich weiß nicht, manche merken erst nach einem halben Jahr, Jesus ist nicht mehr mitgegangen. Weißt du, du dienst Gott, du folgst Jesus nach und machst es aus Gewohnheit, wie schon immer. Wir strecken die Hände hoch, knien uns hin oder was weiß ich was, und klatschen die Hände. Aus Gewohnheit. Die Gewohnheit ist was ganz Schlimmes und Gott will uns von der Gewohnheit erlösen, auch von der religiösen Gewohnheit, auch von der Gewohnheit im Gottesdienst. Dass immer der betet und die beten oder gar keiner betet. Gewohnheit, aus Gewohnheit. Wir sollen also impulsiv, inspirativ sein. Wir sollten ständig was Neues von Gott bekommen. Aus Gewohnheit verlieren wir Jesus, verlieren wir den Heiligen Geist und merken es nicht einmal, dass wir es verloren haben. Und der Teufel arbeitet darum. Er ist ein Züchter der Gewohnheiten. Das ist der Teufel. Der züchtet neue Gewohnheiten. Dass du dich gewöhnst jetzt. Jetzt sind wir Pfingstler. Wir jubeln und jauchzen. Und das ist richtig. Und wehe, plötzlich, du musst ganz still sitzen. So, Gott hat uns errettet von der Macht des Bösen. Der Glaube ist es. Ein echter, lebendiger Glaube ist, du machst jeden Tag was Neues. Du bist kreativ, schöpferisch. Und Gottes Verheißungen, Gottes Segnungen sind unerschöpflich. Die Geschichte der Menschheit lehrt uns, wie der Teufel die Menschen immer so mit Gewohnheiten fängt. Das ist doch gut, das müssten wir wieder einführen und wieder machen. Und die Menschen werden dabei belogen und betrogen. Wenn du negativ glaubst, oh, ich habe in Heilbronn einen Bruder gehabt, der hat, wenn der Einleitung gemacht hat, hat er immer angefangen, lieber Heiland, segne die Geschwister, die nicht da sind. Also negativ anfangen, segne die nicht da sind. Bis mir irgendwo gezeigt wurde, also horch mal, für die braucht man nicht beten. Die kann man vielleicht auch am Schluss mitbeten und sagen, Herr, segne auch die, die nicht da waren. Aber gleich am Schluss, ja Herr, du bist bei uns da und dergleichen. Und dann hat er noch eine dumme Angewohnheit gehabt und es merkten die Leute gar nicht. Das war eine pfingstliche Angewohnheit. Im Namen Jesu binden wir den Teufel vor dem Gottesdienst. Der Teufel ist schon gebunden. Der Teufel ist schon besiegt. Der Teufel ist jetzt sowieso nicht zu siegen. Aber wir binden Satan. Weißt du, und das gefällt dem Teufel, wenn man ihn bindet. Er will ja geknebelt werden. Er will ja geknebelt werden. Und das schon gleich am Anfang der Versammlung. Man hat noch nicht mal das erste Lied gesungen. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Und da bindet man nicht den Teufel. Für uns ist der Teufel besiegt, er ist unter unsere Füße. Aber du siehst, viele Christen sind dumm. Entschuldigung. Weil sie falsch gelehrt worden sind. Der Satan muss gebunden werden. Ja, der muss gebunden werden. Der muss sogar vertrieben werden. Aber er ist gebunden durch Jesus Christus. Der Starke ist überwunden durch Jesus Christus. Da muss ich nicht nach vorne stehen und den... Lass unsere Häupter neigen, wir binden Satan jetzt in Jesu Namen. So ein Quatsch. Religiösen Quatsch. Weißt du, das klingt fromm. Das ist doch wunderbar. Da denk mal, wie geistlich dann die Menschen sind. Sie binden Satan. Anstatt, dass wir aufstehen und sagen, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Und dann fangen wir an zu boxen. Ja, was wäre das? Das wäre besser. Ich werde nie vergessen, wir hatten einen Gottesdienst in der Kirche, da war die Amy, die ist jetzt bei dem Herrn Jesus Christus heimgegangen. Und irgendetwas war, Leute kamen mit ihren Problemen zu ihr, zu Amy, und haben da irgendwie erzählt, das und das und das. Und dann sagt sie, und jetzt nehmen wir im Namen Jesu all diese Sorgen und pssst, geht raus, Tür auf, raus mit dir. Das ist Befreiung. Raus mit dir. Also, da hat niemand Lauf, aber die ganzen Sorgen, Kummern, Ängste und so weiter, der Teufel will uns nur bedrücken. Der will uns nur bedrücken. Und manchmal musst du Fenster aufmachen und zum Fenster rausschmeißen, die Sachen. Ja. Es würde viel besser in deinem Leben stehen, wenn du das machen würdest. Da, raus. In dem Namen Jesu. Ja, der Teufel hat nichts in deinem Haus zu suchen. Und auch nichts zurücklassen. Weißt du, der lässt ein paar Sachen so zurück, damit er immer wieder kommen kann. Rausschmeißen. Nach deinem Glauben geschieht es. Wenn du davon überzeugt bist, dann packst du den und gehst raus. Du lebst, wie du glaubst. Und du kannst nicht anders. Jakobus sagt, aus einem Brunnen kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Entweder bist du bitter oder bist süß. Lebendig oder tot. Du kannst nicht positiv reden und negativ glauben und denken. Entweder bist du so gepolt, dann bist du so, du musst umgepolt werden. Weißt du, wir sollen in die andere Richtung gehen. Wir sollen vom Minus zum Plus gehen. Ganz besonders gefallen mir die Episteln, die Briefe. Besonders der Epheser- und der Kolosserbrief hat mir dieser Tage angetan. Weißt du, wir werden so wie Jesus. Wir finden dort Jesus, was wir alles in Jesus sind, was wir alles in Jesus haben. Wenn du das mal begreifst, und das ist der Glaube, der uns bestimmt, was hast du in Jesus? Und das ist der Glaube, was den Unterschied ausmacht. 50 Euro. Ich habe in Jesus. Jetzt Epheser 1, Vers 4. Denn in ihm hat er uns erwählt. Wir bleiben ein bisschen bei Epheser. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig in ihm sein sollen und in seiner Liebe. Er hat uns erwählt. Also ich muss jetzt nicht mehr groß jetzt planen. Hoffentlich kapiert der Herr, dass ich noch da bin, dass ich existiere. Er hat mich erwählt vor Grundlegung der Welt. Ich bin noch gar nicht geboren gewesen, noch gar nicht gezeugt. Meine Mutter, meine Großmutter, all die waren noch gar nicht da. Hat er mich gewollt. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. So, in ihm sind wir erwählt. Das musst du nur groß machen und glauben. 50 Euro. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. In ihm, wenn du Jesus hast, und das ist dein Glaube, das bestimmt dein Leben, hast du Vergebung der Sünden, dann wirst du nicht immer wieder im Beichtstuhl kriechen und beichten wollen und wieder bekennen wollen und nochmals bekennen wollen. Wenn du einmal deine Sünden bekannt hast, reicht's. Und zweimal, manche brauchen dreimal, bis, weil sie auf der Leitung stehen. Aber wenn du normalerweise deine Sünden einmal Jesus bekannt hast, Jesus vergib mir alle meine Sünden, hat er dir alle deine Sünden vergeben. Hier steht's. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut und die Vergebung der Sünden. Wenn du Jesus aufnimmst, kannst du keine Sünden mehr in dir haben, denn Jesus und Sünde halten nicht mehr aus. Die kriegen Krach miteinander. Das ist wie Feuer und Wasser. So, in ihm, wenn du in ihm bist, das ist der Glaube. In Christus sein. Epheser 1, Vers 11. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir vorherbestimmt waren, also von Vers 4. Und sind nach dem Vorsatz dessen berufen und so weiter, nach seinem Willen. Wir sind also Erben, eingesetzt im Testament. Wo werde ich im Himmel wohnen? Das ist mir vollkommen egal. Da steht schon alles fest. Da muss ich ja nicht irgendwie fantasieren oder Angst haben. Ja, schaffe ich es nicht. Wir sind als Erben eingetragen durch Jesus Christus nach seinem ewigen Ratschluss. Oder Epheser 1, Vers 13. In ihm. Lern das auswendig, was du alles in ihm bist. Und mach ein Gedicht daraus. In ihm, was du alles hast. In ihm seid auch ihr, die ihr durch das Wort der Wahrheit, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nach dem Evangelium von eurer Seligkeit und so weiter. In ihm seid ihr gläubig geworden. Weißt du, du wirst gläubig erst, wenn du Jesus in dir aufnimmst. Vorher bist du, ja, Sucher. Hast Appetit nach Gott und so weiter. Aber in dem Moment, wo du dann ihn aufnimmst, in ihm bist du gläubig geworden. Dann wird dieser Glaube lebendig und bist versiegelt worden sogar mit dem Heiligen Geist. Also viele Leute suchen die Taufe im Heiligen Geist. Oh, Jesus, taufe mich mit dem Heiligen Geist. Das musst du nicht bitten. Wenn du Jesus in dir hast, kommt automatisch der Heilige Geist. Denn wo Jesus ist auch der Heilige Geist. Es ist nicht denkbar, dass Heiliger Geist ohne Jesus geht, immer wo Jesus ist, ist der Heilige Geist, von der Geburt bis zur Himmelfahrt, bis Pfingsten und so weiter, überall ist der Heilige Geist, Jesus und der Heilige Geist arbeiten zusammen, in ihm, und hier, in ihm, seid auch ihr selig. Ja gut, du musst leiden, du musst unten durch, du musst kämpfen, du musst arbeiten, diese Dinge sind da, das wird dir nicht erspart, aber du bist versiegelt. Der Teufel darf deine Seele nicht antasten. Der kann alles mir wegnehmen, aber meine Seele kann er nicht von mir nehmen. Und tastet seine Seele nicht an. So, wenn wir das sind, in ihm, dann bist du okay. Dann bist du in Ordnung. Dann bist du perfekt. Dann bist du in diesem apostolischen Glauben. Dann bist du in Ordnung, in ihm. Aber die meisten sind es nicht. Die sind in der Kirche, die sind in der Gemeinde. Aber es ist ein großer Unterschied, ob du irgendwo nur dort bist oder das in dir ist. Du kannst in einer Gemeinde sein und trocken und dürr sein und nichts mit Gott erlebt haben. Ich bin mal mit meinen Kindern in den Alpen und da ist ein schönes Bächlein, so goldenes Wasser schon, also sauberes Wasser. Und dann nehme ich einen Stein raus und denke, ich müsste mal sehen, wie der Stein innen drin aussieht. Der müsste ja pitschnass sein. Und dann zerklopfe ich diesen Stein, der war trocken. Und das Jahre, Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte im Wasser. Insofern sind viele Christen, die sind Jahre, Jahrzehnte in der Gemeinde und da ist so viel vorbeigerauscht. Oh, was der Herr alles getan hat, aber es ist nichts in sie hineingekommen. Und das ist der Glaube. Du musst wie ein Schwamm sein, alles aufsaugen. Herr, alles, was du hast, gib mir. Gib mir. Alles, was du hast. Und Gott weiß, was er dir alles geben kann. Er wird dich nicht über dein Vermögen versuchen und dir etwas aufwürden, was du gar nicht tragen kannst. Aber und in dem Moment, wo du stark genug bist, wird er dir etwas zuteilen. Das ist auch für dich. Philipper Kapitel 3. Wir schauen den Paulus dann auch wieder. In ihm. Und in ihm sind wir gefunden worden. Und das ist nicht unsere oder meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, nämlich der Gerechtigkeit, die von Gott zugerechnet wird. Du bist in ihm gerecht gemacht. In ihm. Philipper 3, Vers 9. In ihm. Weißt du, in dem Augenblick, wo Jesus in dein Leben hineinkommt, bist du gerecht vor Gott. Als wenn du noch nie gesündigt hättest, noch nie irgendwas falsch gemacht hättest, noch nie gegen Gott rebelliert hast, du kommst an und du bist gerecht. Heilig. Das ist Heiligung. Dieses Bewusstsein, diese Entdeckung, ich bin durch ihn gerecht gemacht, Christus in mir. Und Gott schaut nicht mich an, wenn er mich anschaut, er schaut Jesus in mir an. Ein großes Geheimnis. Kolosser 1, Vers 10. Dass ihr des Herrn würdig lebtet, und zwar in allen Stücken und so weiter, dass ihr Gott gefällt und Frucht tragt und in jedem guten Werk wächst durch ihn, Frucht trägt. Kapitel 1, Vers 16. Denn in ihm ist alles geschaffen, alles sichtbar und unsichtbar im Himmel, auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, die Throne, Herrschaften und der Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und was willst du jetzt noch? Wenn du ihn hast, hast du alles. Wenn du ihn hast, hast du alles. Du lebst, wie du glaubst. Und deshalb die Frage ist, glaubst du an Jesus? Und nicht nur, dass du an Jesus glaubst, ja, der hat mal gelebt, ist eine historische Person, ist eigentlich gut belegt und bewiesen durch die Bibel und andere Schriften und durch die Kirchen, aber lebt Jesus in dir? Kolosser Kapitel 2, Vers 6. Du lebst, wie du glaubst. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus aufgenommen habt, so lebt auch in ihm. Du hast aufgenommen im Glauben, kindlich, bist nach vorne gerannt, hast dich hingekniet womöglich und hast gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Und das war's. Das war's. Und er ist gekommen. Und lebt jetzt danach, so wie ihr aufgenommen habt, kindlich. Nicht kindisch, kindlich. Kindlich. So habt ihr auch ihn aufgenommen. Gar nicht so kompliziert. Kolosser 1, Vers 19. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit wohne. Also nimm auf und du hast alles, was du brauchst. Und ich meine nicht finanziell, das kann auch sein. Nicht gesundheitlich, das kann auch sein. Nicht, was weiß ich, äußerlich, irgendwie menschlich. Das Geistliche, in ihm hast du die ganze Fülle. Hast du Angst? Oh, sag lieber Heiland, ich fürchte mich, bin so ein großer Feigling. Tröste mich, steh mir bei, nimm mir die Angst weg. Und du wirst merken, Gott nimmt dir die Angst weg. Die Fülle ist da. Oder der Heilige Geist kommt und tröstet dich und stärkt dich. Kolosser 2, Vers 11. In ihm seid auch ihr beschnitten. Du musst kein Jude mehr werden. Du kannst jetzt sparen, diese Operation. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Als ihr nämlich euer fleischliches Wesen abgelegtet in der Beschneidung durch Jesus Christus. Und wer gehört zu Israel? Nicht die äußerlich beschnitten sind, sondern meine Bibel sagt, die innerlich am Herzen beschnitten sind. Das sind Juden. Die alles andere sind mit, ja, Menschen wie alle anderen Menschen auch. So, in ihm seid ihr auch beschnitten. Weißt du, das hört sich so an, als wenn es schon alles perfekt ist. Das ist schon ein Prozess, diese Beschneidung. Da wird das weggenommen und das weggenommen und das weggenommen und das weggenommen. Das ist Beschneidung. Da im Märkischen Viertel bin ich mal durchgefahren mit meinen Kindern, als wir hierher kamen. Und da war Gartenbauamt, die haben die Bäume beschnitten. Ich war so entsetzt. Die sind nur noch, die Baumstämme blieben übrig. Und wenn ich jetzt die Bäume angucke, die haben wunderbar ausgeschlagen. Manchmal muss eine Beschneidung stattfinden, damit wir richtig aufgehen und richtig aufwachsen und richtig Frucht tragen. Durch ihn seid ihr beschnitten. Und ihr werdet noch beschnitten. Und das ist permanent. Beschneidung ist ein Prozess. So wie man Fingernägel schneiden muss und Zehennägel schneiden muss. Genau so ein Prozess. Und die Haare schneiden muss. Die wachsen immer nach. Der alte Mensch wächst immer wieder nach. Du bist getauft, aber dein Adam kann immer noch schwimmen. So, wir haben immer damit zu kämpfen. Aber in ihm seid ihr beschnitten. Dann plötzlich erlaubst du dir nicht mehr alles, machst nicht mehr alles und gehst nicht mehr überall hin. Wer Jesus hat, der ist genug beschnitten. Glaub mir das. Der ist genug beschnitten. Wer Jesus hat, der ist genug beschnitten. Der hat genug zu leiden. Der hat genug zu tragen, der muss genug verkraften. Wer Jesus angenommen hat, der wird genug gehasst. Da brauchst du nicht für die Beschneidung sorgen. Das geht alles automatisch. In ihm seid ihr beschnitten. Dann, weißt du, vorher sündigen, naja, das war Normalzustand. Das ist eigentlich normal für einen Sünder zu sündigen. Aber jetzt, wenn du eine Kleinigkeit falsch machst, da ist er Sündenfall gleich, Katastrophe, Weltuntergang. Dann kommt der Teufel, siehst du, du hast die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen, indem wenn du vielleicht nur nicht mal hingehört hast richtig. Und dann macht er dich zur Schnecke. In ihm bist du beschnitten. Und Gott deckt auf und Gott deckt zu. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Kolosser 2, Vers 13. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht. Nicht nur beschnitten, sondern auch lebendig gemacht. Halleluja. Nicht nur beschnitten. Aber wenn du Jesus nachfolgst, bist du genug beschnitten. Ich habe auch gedacht, dass ich Christ wurde. Die ganze Welt freut sich auf Jesus. Oh, die nehmen alle Jesus an. Und dann habe ich meinen Freunden gesagt, dann sagen sie, hör doch auf mit diesem Blödsinn. Habe ich gedacht, das ist doch nicht das Blödsinn, das ist die Wahrheit. Das ist Evangelium. Und was weiß ich was, die wollten mit mir nichts mehr zu tun haben. Da war ich schon beschnitten. Die haben mich gemieden. Ein Frommer ist unter uns. Verstehst? Du wirst beschnitten. Und dann wehe, wenn du was falsch machst. Machen das die Christen? Benimmt sich so ein Christ? Du wirst beschnitten. Die wissen, dass du ein Christ bist. Und dann lesen sie dir die Leviten vor. Du wirst beschnitten. Du musst dich gar nicht beschneiden lassen. Das passiert automatisch. Halleluja. Das passiert automatisch, deine Beschneidung. Deine Nachbarn, die meiden dich. Du bist schon beschnitten. Du musst nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Schon erspart. So, Kolosser 2 war ich. Kolosser 2, Vers 13. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht. Ihr war tot in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Und er hat euch vergeben alle Sünden. Er hat es getan. Mit ihm lebst du und mit ihm stirbst du. Das ist Jesus. In ihm. In ihm gibt es also, Römer 8, Vers 1, keine Verdammnis mehr. Wer in ihm ist, der kann nicht mehr verdammt werden. Niemand wird sich trauen, dich zu verdammen. Nur der Teufel vielleicht, aber auch nicht einmal er. Da kommt auch, bist du ein Kind Gottes? Weißt du, da kommt immer mit der Frage. Der Gerechte lebt aus seinem Glauben. Wer will uns verdammen? Römer 8, Vers 1. Der Gerechte lebt im Einklang mit Gott. Nach den Gesetzen Gottes. Denn meine Bibel sagt, und er wird aus euch solche Menschen machen, die nach meinen Geboten wandeln und handeln. Der Gerechte lebt nach Gottes Ordnung, nach Gottes Recht. Der Gläubige in Jesus stimmt vollkommen mit dem Willen Gottes überein, ob er das erkennt oder nicht erkennt. Das meiste erkennt er wahrscheinlich nicht, da gebe ich zu. Das meiste vom Willen Gottes ist so verborgen, so undurchsichtig, so wie die ganze Sternenwelt, der ganze Kosmos, da ist voller Sterne. Aber der normale Mensch begreift nichts von der Herrlichkeit, Macht und Größe Gottes und so weiter. Du musst nur glauben, ja Herr, Amen. Sag viel öfters Amen. Als ich in London war, dann war ich in einem Museum und da sind verschiedene Grabsteine und da war David Livingstone und so ein Grabstein und da steht ein Grabstein und eigentlich weiß kein Mensch, wer darunter gelegen ist. Und da stand nur Yes Lord. Yes Lord. Da lag ein Mann darunter, der immer zu allem Ja Herr gesagt hat. Und genau so ein Mensch solltest du werden, der nach dem Glauben lebt. Ja Herr, es geschieht mir, wie du gesagt hast. Das ist der wahre biblische Glaube, dieser marianische Glaube, ohne katholisch zu werden. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Du lebst anders als die Gottlosen. Du lebst anders als die Glaubenslosen oder Ungläubigen. Du vertraust dem Herrn. Weißt du, manchmal machst du vielleicht nur die Augen zu und sagst, jetzt muss ich hier durch. Egal was passiert, ich muss hier durch. Mit Gottes Hilfe, mit Gottes Gnade. Und so geht es. Das ist im Glauben leben. Manchmal, auch wenn ich gar nicht spüre und gar nichts weiß und gar nichts verstehe, ich vertraue dir. Der Gerechte, der bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Meistens, oft habe ich gedacht, ja, ich muss sehen und ernten und so weiter. Ganz schnell alles muss ich so ganz schnell die große Ernte auch von meinem persönlichen Leben, meine geistlichen Impulse und Erfahrungen. Aber der Gerechte bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Wenn er reif ist. Die einen werden im August reif, die anderen im September, die anderen im Oktober, die anderen müssen noch gelagert werden, bis sie reif werden. Und liegen und warten. Jeder wird reif zu seiner Zeit. Deshalb, lasst uns gar nicht so hektisch und stressig machen, wie ihr gerettet worden seid durch ihn. Der Gläubige nimmt die Situation, wie es ist. Er ist mit Gott in Ordnung. Die nächsten Tage werde ich darüber sprechen. Sein Verhältnis ist mit Gott geordnet. Er hat Frieden in allen Dingen, auch in den Dingen, die nicht so sind. Er hat Frieden. Er lebt im Frieden mit sich selbst und mit Gott. Der Gläubige nimmt sich so an, wie er ist, versucht nicht, andere zu kopieren, nachzumachen. Ja, aber Herr, der kann es, der macht es. Aber warum darf ich das nicht? Du bist anders. Du bist ein Original. Gott hat was Spezielles für dich. Und ich werde in den nächsten Tagen auch darüber sprechen, Gott hat für alle einen Platz, auch für dich. Auch so mit diesem rebellischen Wesen. Gott braucht auch Rebellen. Gott braucht Kämpfer. Und Gott braucht auch Schlafmützen. Gott braucht alle. Ja, Gott braucht die Klugen und die Törichten. Stell dir mal vor, der Jude, der ist wahr. Also eine Geschichte im Talmud. Der Jude betet, lieber Gott, lass den Esel nicht sterben. Wenn ich der Esel nicht mehr da ist, muss ich alles tragen. Also Gott hat auch den Esel eine Berechtigung gegeben. Und der Esel ist eigentlich auch da. Und wenn der Esel stirbt, muss der arme Jude die ganze Ware tragen und schleppen. Gott braucht auch das Unkraut. Und die Bibel sagt, lass das Unkraut wachsen bis zur Ernte. Und mir sind da hier Gedanken groß geworden. Jeder kommt an den Platz, wo Gott ihn haben will. Denn wir sind ja für die Ewigkeit vorher bestimmt. Er hat uns erwählt, nicht wir selber. Nicht wir haben uns ausgesucht, ich möchte das und das sein. Ich möchte ganz edler, ganz reiner, ganz heiliger sein. Wer weiß es, wie Gott dich gesehen hat. Der Gläubige nimmt sich so an. Er weiß, ist sicher und ist gewiss, alles wird mir gegeben, was ich brauche. Und alles ist mir bereits gegeben. Ich bin begnadigt, ich bin erlöst. Mir kann niemand was anhaben. Ist nichts Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Das Negative ist seine Fehler aus seiner alten Vergangenheit von früher, ist ausgelöscht, ausradiert, nicht mehr zu holen. Und weißt du, nicht mehr zu finden. Zerstörter Text steht dann. Zerstörter Text, nicht mehr zu finden. Gott interessiert sich auch gar nicht für dieses ganze Plunderzeug, was da war. Gott fragt nicht, Jesus fragt nicht die Ehebrecherin, wie oft hast du die Ehe gebrochen und was ist passiert, wer hat es erwischt. Nein, ich vergebe dir und geh jetzt und sündige hinfort nicht mehr. Wer an Jesus glaubt, der spricht von der Gnade und von Erbarmen. Und das ist, wie sich sein Glaube ausdrückt. Der redet nicht immer, ach, ich bin ein armer Sünder, werden mir die Sünden vergeben? Wer kann mir die Sünden vergeben? Sind mir wirklich meine Sünden vergeben? Der fragt nicht ständig, der weiß, Gott liebt mich, Gott versteht mich, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Er versteht mich und das ist die Hauptsache. Er sieht mich, auch wenn ich ihn nicht sehe. Er kennt mich, auch wenn ich ihn gar nicht so perfekt kenne. Der Gerettete lebt ein anderes Leben. Der ist gerettet. Stell dir mal vor, jemand, der aus dem Wasser rausgezogen wurde, der hat festen Boden unter die Füße, der hat dort unten ums Überleben gekämpft und jetzt steht er da, wundert sich, was ist mit mir passiert, warum bin ich so nass? Ich bin gerettet. Auch wenn ich noch nicht getrocknet bin. So, er ist aus dem Schlimmsten raus, er hat den Tod vor den Augen gehabt und ist gerettet worden. Das ist gerettet sein, die Erlösung zu haben, in der Erlösung leben. Er kämpft jetzt nicht mehr fürs Überleben. Jetzt muss er gucken, wie geht's jetzt weiter. Wer holt mich ab? Und versucht, das Optimalste aus seinem Leben zu machen. Christen, wenn wir gerettet sind, wir sollten versuchen, das Optimalste aus unserem jetzigen Leben, aus heute, hier und da, wo wir sind, das Optimalste zu machen. Das, was vorbei ist, vorbei. Das kann's nicht mehr geschehen. Das kannst du nicht mehr wiederholen. Es ist vorbei. Aber jetzt lebe ich. Und jetzt kämpfe ich. Du leidest keinen Stress mehr, der Teufel kann dir nichts mehr anhaben, dieser Treiber, sein Stecken ist zerbrochen, der kann dir nichts mehr machen. Der Gläubige ist gerettet und so lebt er auch. Und weißt du, er dankt dem Retter, du hast mich gerettet, du hast mich rausgeholt, du hast mein Leben auf Gewissen, verstehst du, dir verdanke ich, dass ich hier lebe. Und er dankt seinem Retter. Und weißt du, wer dein Retter ist? Jesus Christus. Du dankst für, und das ist, der lebt im Glauben, der dankt Jesus, dass er jeden Tag aufstehen kann und Gott loben und preisen kann, dass er nicht ersoffen ist dort im Wasser und untergegangen in dem Morast. Der Gläubige tut alles, was ihm damals in die Not gebracht hat, er wird das Wasser meiden, er wird nicht mehr über solche wackelige Brücke gehen oder was weiß ich, sich in Lebensgefahr begeben. Wenn du einmal gerettet worden bist, lebst du anders. Du spielst nicht mehr mit der Gnade. Da sagst du, das ist gefährlich, Kinder. Spielt nicht mehr im Feuer. Da sind schon viele abgebrannt. Der lässt sich nicht mehr so schnell fangen. Der tappt nicht mehr in jede Falle. Der ist errettet. Und der lässt sich da nicht irgendwie verlocken. Der spürt es, das ist eine Falle. Weißt du, er ist einmal angelogen worden, das reicht ihm. Und er spürt es ganz genau, was da los ist. Als ich junger Christ war, ich sage das aus meinem früheren Leben, als junger Christ, ich habe einige Probleme gehabt. Also ich habe viele Freunde gehabt und ich liebte Stammtisch. Wisst ihr, was Stammtisch ist? So, wo Kollegen, Freunde und alle zusammensitzen. Und ich in ländlicher Gegend. So, und ich musste lernen, an der Kneipe vorbeizugehen. Du glaubst gar nicht, da riecht es, da ist dann der Duft, der zieht es einen rein. Weißt du, ich habe nicht gesündigt, aber ich habe gemerkt, das ist nicht mein Platz. Da habe ich in der Bibel mal gelesen, ich habe mich so entsetzt. Und das ist, wenn du die Bibel liest, du wirst manchmal erschreckt. Sitzet nicht da, wo die Spötter sitzen. Und ich saß da. wo die Spötter saßen. Wir haben über alles hergezogen, über alles geredet, weißt du, und alles runtergeputzt und alle waren schlecht, nur wir waren gut. So Proletentum. Sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Und weißt du, das hat mich reingezogen und ich habe manchmal reingeguckt, wer sitzt alles noch dort. Muss ehrlich sein. Der alte Mensch, aber dann mit der Zeit, ich habe eines gelernt, ich muss dementsprechend leben, ich muss andere Interessen haben, ich muss woanders hingehen, ich muss anderen Weg nehmen, andere Straßenseite. Ich habe es gelernt und ich sage es euch nur als Tipp und ich, weißt du, du wirst nicht mehr sündigen, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Du weißt, was der Fehler war, was falsch gelaufen ist. Wer einmal in Lebensgefahr richtig gewesen ist und gerettet wurde, der begibt sich nicht mehr in Lebensgefahr. Der nimmt leicht, schnell Fuß vom Gas und hält an oder fährt vorsichtig oder bringt nicht sein Geld zur Spielbank oder was auch immer ist. Der weiß die Gefahren und da jetzt passt er auf. Und so ist es. Du glaubst und du lebst dementsprechend, weil der Glaube bestimmt jetzt das Wissen. Wem viel vergeben ist, der liebt viel, steht in der Bibel. Und so weiter. Da passt du schon auf, dass du nicht noch einmal einen Fehler machst oder dass du wieder um Verzeihung bitten musst. Verzeih mir, ich habe wieder Dummheiten gemacht. Also ein paar Mal kannst du es machen. Aber irgendwann muss das aufhören. Dieses ständige Sündigen. Ja, der Herr vergibt es. Wir müssen nicht ständig um Vergebung bitten. Wir müssen aufhören zu sündigen. Dann braucht man nicht um Vergebung zu bitten. Wer richtig glaubt und sich richtig einschätzt und sich nicht überschätzt, der lebt richtig. Paulus schreibt dann in Philipper 3, Vers 12, ich schätze mich noch nicht, das ist der Apostel Paulus, ich schätze mich noch nicht, dass ich es ergriffen habe, aber ich jage nach, ob ich ergreifen möchte, nachdem ich von Christus ergriffen worden bin. Ich bin noch nicht, ich habe es noch nicht alles, aber ich jage nach. Ich bin von Christus ergriffen. Und das ist das Großartige an unserem Christsein. Wer richtig glaubt, der bleibt ein Realist. Der ist nicht auf der Wolke Nummer 7 und da irgendwo, wie fliegen mit dem Heiland, ist es Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Ja, nein, der ist ein Realist. Ich schätze mich noch nicht, dass ich ergriffen hätte. Guck mal, das ist ein Heiliger, ein Mann Gottes schreibt das. Schreibt nicht der Teufel. Paulus, der mit Christus gewandelt hat, mit Christus gekämpft hat. Und das, er ist ja fast am Ende seines Lebens, als er diesen Brief hier schreibt und diese Zeilen schreibt. Ich überschätze mich nicht. Wenn du richtig glaubst, bleibst du normal. Du weißt, was der Glaube kann und du weißt, was der Glaube nicht kann. Was der Glaube ist und was der Glaube nicht ist. Dann, du wirst es ganz realistisch, das Leben sehen und dann sagst du, beruhige dich, Seele. Bleib ruhig. Reg dich nicht so auf. Wer richtig glaubt, der weiß, ich habe noch nicht alles erreicht. Und er wird Gott nicht danken, ich danke dir Gott, dass ich das und das und das habe und nicht so schlecht bin wie der da drüben. Weißt du, der bleibt immer bescheiden und immer demütig. Ich bin noch weit vom Ziel entfernt. Viele Christen verstehen nicht, wenn manchmal Menschen, die schon lange mit Jesus gegangen sind, innerlich so sich selbst in Frage stellen, habe ich wirklich das getan, was Gott wollte, dass ich tue? Soll man immer fragen. Und manchmal, da denkt man, Gott, ich hätte noch gehorsamer sein können. Ich hätte noch eifriger sein können. Ich hätte noch vielleicht mehr beten können. Ich hätte noch das und das noch besser tun können. Aber ich bin von Christus ergriffen, das reicht mir. In ihm habe ich's, was er uns gegeben hat. Weißt du, nicht, dass ich schon alles ergriffen hätte. Ich darf nicht aufhören nachzujagen. Paulus sagt, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Ich darf nicht faul sein. Ich darf nicht leichtsinnig sein. Aber was ist, wenn ich das bin oder das war oder solche Dinge passieren in meinem Leben? Ich will einfach nur Christen trösten, weil ich weiß, der Teufel macht uns fix und fertig manchmal mit unserem religiösen Fanatismus. Und du bist noch nicht so weit. Kannst du mir sagen, wann du so weit bist? Ich sag's dir, wann du so weit bist. Wenn du gestorben bist, dann bist du weit. Dann wird er deinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen, was noch fehlt. Dann bekommst du das, was du verdient hast und noch sein Erbe, dann wird das Testament über dein Leben eröffnet, dann wirst du gekrönt, dann funktioniert die Gnade. Aber jetzt, wir sind noch alle im Fleisch. Nicht, dass ich ergriffen hätte. Lies den Apostel Paulus noch einmal. Dann wiegt man sich nicht in falscher Sicherheit. Ich kann nicht mehr abfallen. Du kannst schon gut abfallen. Eine Bananenschale und da liegst du auf die Nase. Irgendjemand muss was hingeschmissen haben. Das muss auch geistlich. Verstehst du? Irgendjemand sagt in der Dummheit und dann bist du beleidigte Leberwurst. Und gehst gleich hoch. Der hat mich gekränkt. Pastor, schau hin. Oder da rufst du ein ganzes Komitee zusammen. Schaut, was die mit mir gemacht haben. Ja. Da muss nur eine Bananenschale jemand hinwerfen. Jemand ein dummes Wort gesagt haben. Irgend sich dumm benommen. Und ja, ich kann nicht mehr glauben. Ich bin erschüttert. Hast du nicht solche Christen gehört, die schon so oft erschüttert waren? Du warst noch nicht richtig im Sturm, das ist alles. Wenn du in den richtigen Sturm mal kommst, dann wirst du ganz schön erschüttert, ganz anders wie hier. Verstehst du, wenn plötzlich jemand vor dir steht und mit einem Revolver an die Stirn hält, dann hast du die Hosen voll. Ja, dann wirst du erschüttert sein. Dann, aber so, jetzt tut doch niemand was an einem. Jetzt tut dir niemand was an. Erschüttert, ich bin erschüttert. Ich bin auch erschüttert über so viele Larifari-Christen. So, die nur mitlaufen, mitmachen und mitspielen. Und wenn das Theater zu Ende ist, sind sie erschüttert, dass nichts mehr weiterkommt. Keine Zugabe. Erschüttert. Ja, in aller Liebe. Ich bin erschüttert. Gott erlaubt, dass du erschüttert wirst. Als ich in Heilbronn meine Predigtstelle antrat, damals, meine erste Predigt werde ich nie vergessen, weil da waren zuerst manche eingeschnappt. Ich habe gesagt, liebe Geschwister, ich muss euch eines sagen, ich werde euch alle enttäuschen. Und ich werde darauf anlegen, um euch zu enttäuschen. Denn sonst könnt ihr gar nicht richtig glauben, wenn ihr nicht enttäuscht werdet, erschüttert werdet. Verstehst du? Ich werde euch alle enttäuschen. Weißt du, wir sollten aufhören, immer den lieben, braven, anständigen Christen zu spielen. Gott arbeitet an uns. Er formt uns. Wir sind nur Ton und wir werden gebildet und geknetet vom Herrn. Er ist es, der an uns arbeitet. Und er weiß, was dir fehlt. Ich habe es noch nicht ergriffen. Ich strebe nach und jage nach dem und so weiter. Und überall lauern Gefahren. Weißt du, in dem Augenblick, wo ich mich sicher fühle, mir kann nichts mehr passieren, da kommt der Löwe und frisst dich. Ja? Und da kommst du in die Teufelsküche. Mir kann nichts mehr passieren. Die Christen, die so reden, sind ganz nah vor dem Abgrund. Nur ein Schritt und es geht in die Tiefe. Mir kann nichts mehr passieren. Ich bin schon durch. Lies mal Paulus, er hat es noch nicht ergriffen. Er kämpfte immer noch. Und derjenige, der Realist ist als Christ, der weiß, dieses Leben ist nicht gesund werden, Gesundheit. Dieses Leben ist ein gesund werden, ein ständiges, permanentes gesund werden. Ein Prozess ist es. Nicht geheilt, Halleluja. Und wenn ich nicht geheilt werde, dann habe ich keinen Glauben. Es ist ein gesund werden. Weißt du, zuerst muss unser Herz gesund werden, unser Geist gesund werden. Stück für Stück, in aller Liebe. Und nicht Stärke ist das Evangelium, sondern immer stärker werden. Immer tiefer unsere Wurzeln im Herrn lassen. Immer gegründeter durch Erschütterung. Je mehr Erschütterung da ist, desto tiefer gehst du in den lieben Gott. Heiland, 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 nur dich, alles Herr bist du. Der wahre Gläubige weiß, wir sind noch nicht. Wir sind im Werden. Ich werde. Und Paulus sagt auch, oder in der Bibel heißt es, wir sind im Werden, aber wir wissen nicht, was wir werden. Aber wenn es werden wird, wir werden ihm gleich sein. Wir werden ihm gleich sein. Du wirst, wenn das geworden ist, was du werden solltest, dann wirst du Jesus ähnlich werden. Und dann wird der Himmel voller Jesus sein. Da werden alle Jesus sein. Da wirst du Jesus sein und du Jesus sein und du Jesus sein. Wir werden alle nur Christus verkörpern. Weil das ist, was Gott sucht. Der will den ganzen Himmel voll von Jesus haben. Der wahre Gläubige ist erst im Werden. Und wir sollen zu einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, steht in der Bibel. Dass wir ihm ähnlich sind, sein Ebenbild. Wir sind jetzt auf dem richtigen Weg und wir sind jetzt im Werden. Wir sind jetzt im Werden. Nicht im Gewordensein, sondern im Werden sind wir jetzt. Und das ist der Gerechte, wird seinen Glauben ausleben. Ob römisch, katholisch oder lutherisch, spielt jetzt keine Rolle. Wir stecken alle noch in Kinderschuhen. Und die müssen wir auswachsen. Wir sind noch nicht im Himmel. Manchmal habe ich wie ein Stück Himmel, so Gefühle des Himmels, himmlische Gefühle, aber wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir strecken uns nach dem Heiligen Geist aus, nach der Fülle. Ich weiß, dass da gibt's noch mehr. Aber wie kommt das rüber? Wie kann ich das rüber transferieren? Der wahre Gläubige streckt sich immer aus, ist immer ein Streber. Ich will streben nach dem Leben, bis dass ich's gewinne. Das ist Leben. Und Glauben. Der Glaube, der sieht das Ziel sieht die Möglichkeiten und er nutzt diese Ziele und Möglichkeiten. In 1. Korinther 12 ist eine interessante Sache vom Glauben. Die dritte Gabe des Heiligen Geistes ist die Gabe des Glaubens. Also jeder Mensch hat einen Glauben. Wenn er über eine Brücke geht, der glaubt und vertraut, dass die Brücke hält oder seine 50 Euro, dass es 50 Euro sind, der glaubt es. Jeder hat diesen natürlichen, irdischen Glauben. Aber im 1. Korinther 12, da ist die von der Gabe des Glaubens die Rede. Alle Menschen haben ein Vertrauen, die können vertrauen, wenn du ein Wort sagst, dann vertraust du meinem Wort und so weiter. Oder was auch immer ist. Aber die Gabe des Glaubens ist ein Geschenk des Himmels. Ein Geschenk des Himmels, der richtet sich auf Gott. Und das haben wir nicht von Haus aus. Das wird uns gegeben durch den Heiligen Geist, dass wir Gott vertrauen können, auch wenn alles schwarz und dunkel und neblig und düster und trübe ist. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben, betet einer in der Bibel. Die Gabe des Glaubens kommt aus dem Hören, Römer Kapitel 10, Vers 17. Das Hören kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Was du brauchst, um glauben zu können, du brauchst das Rhema-Wort, das inspirierte Wort Gottes, Rhema-Wort von Gott, einfach eingegeben. Was ich hier habe, das ist Logos, ein steingemeißeltes Wort, ewiges Wort, hat seine Gültigkeit für immer. Aber was du brauchst, ist ein Rhema-Wort, direkt vom Herrn für meine Situation. Und dann kannst du glauben. Dann kann der Teufel reden, was er will. Dann kann die ganze Welt gegen dich stehen. Du kannst glauben. Rhema, der Herr hat es gesagt. Und das passiert irgendwo in kleinen Rahmen. Gott redet auf verschiedene und mannigfaltige Art und Weise. Und dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes. An das Rhema-Wort zu glauben. Jetzt kann ich glauben, der Herr, mein Gott, ist mein Arzt. Komm, erzählt mir, was ihr wollt. Der Herr ist mein Heiler. Und nicht nur, er steht in der Bibel. Der Teufel kommt immer, er steht in der Bibel. Jehovas Zeugen kommen immer, er steht in der Bibel. Aber du brauchst das Rhema-Wort, dieses inspirierte Wort Gottes. Und dann kannst du glauben. Und ich weiß, selbst wenn nur ein Stichwort ist und Gott hat dir dieses Wort gegeben, da können und kommen, wer da will, du hältst es fest, das ist, was der Herr mir gesagt hat. Das hat der Herr mir gegeben und ich verlasse mich darauf. Solange wir das nicht haben, solange funktioniert unser Glaube nicht. Der Heilige Geist ist uns als Gabe gegeben, der übersetzt uns und der erforscht alle Tiefen der Gottheit und er teilt uns mit, was mit uns los ist, was wir brauchen. Viele denken zuerst, ich muss ein Heiliger werden oder perfekt oder sündenfrei oder alles richtig machen oder was Besonderes tun womöglich. Nein, du musst gar nicht diese Dinge tun, bevor Gott dich akzeptiert. Du musst nur Jesus und den Heiligen Geist in dir haben. Und dann werden die zwei werden sich in dir unterhalten, Jesus und der Heilige Geist. Und dann hörst du unaussprechliche Worte. Ja, das ist es, nämlich dieses Rhema-Wort. Das kann man nicht aussprechen. Das kann nur Jesus und der Heilige Geist sich da mitteilen. Und plötzlich ist der Glaube da und du kannst sagen, das ist bezahlt, das ist die Quittung. Da hast du plötzlich die Quittung in der Hand, das ist bezahlt. Und du kannst glauben, meine Schulden sind bezahlt, meine Sorgen sind versorgt. Mein Leben ist in Sicherheit, du hast die Quittung. Und die Quittung, wenn was ist, umzutauschen, du weißt ja, wie das ist, dann musst du nur die Quittung mitbringen. Und hast du die Quittung, das Zeugnis des Heiligen Geistes? Wenn du glaubst, dann lebst du auch dementsprechend. Ist alles bezahlt. Vollpension. Ich lebe Vollpension. Alles umsonst. Ich bin eingeladen. Der Herr hat mich gebeten. Ich soll hier an seinem Mahl teilnehmen. Ich bin eingeladen und ich bin hier. Gott hat seinen Teil vollbracht. Er hat alles gegeben. Das ist die Quittung. Ich muss nur Amen sagen. Ja, Herr. Das stimmt. Die Quittung hier. Und das ist Glaube. So viele Menschen, die haben es noch nicht begriffen. Die denken, sie müssen noch was bezahlen, noch etwas geben, noch etwas tun. Aber er hat alles getan. Es ist alles getan. Du musst nicht mehr an deiner Geschichte rumdoktern und vielleicht ein bisschen schleifen und feilen und polieren. Er hat uns gerecht gemacht. Und alles, was du noch machst, gibt's Kratzer. Gibt's Kratzer. Jesus starb am Kreuz, das ist geschichtliche Tatsache, das ist Nummer eins. Und jetzt dieser Glaube, Jesus starb für mich. Du brauchst das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und es ist eine große Tragödie, warum manche glauben können und warum manche nicht glauben können. Vielen Menschen ist Jesus noch nicht erschienen, noch nicht begegnet. Sie wissen, ja, es ist wahr, Jesus starb für mich. Aber du brauchst eine persönliche Begegnung, persönliche Erfahrung, du brauchst dieses Rhema. Und so wie dieser Thomas, ich kann es nur glauben, wenn ich meinen Finger in seine Wunden gelegt habe. Ja, Herr. Und das ist ein Problem. Weißt du, du bist in der Gemeinde, aber du hast diesen Durchbruch noch nicht erlebt. Dir ist Jesus noch nicht erschienen. Und Jesus muss uns erscheinen. Sogar dem Paulus, mir ist er erschienen als eine unzeitige Geburt, viel zu spät. Wir sind alles solche unzeitigen Geburten. Uns muss Jesus erscheinen. Mein Herr, du bist es. Du hast mir meine Sünden vergeben. Und ich lebe nur für dich jetzt. Ich bin jetzt in dir. Ich bin dein Erbe. Dein Testament gilt für mich. Und hier habe ich die Quittung. Weißt du, dieses Wissen, dieses geheimevolle Wissen, und dann lebst du ganz anders, wenn dir der Herr begegnet ist. Wenn dir der Herr nicht begegnet ist, dann erzählst du vom lieben Gott. Ja, der Herr ist groß, der Herr ist mächtig, der ist wunderbar, das haben wir gelesen, steht ja in der Bibel, und dergleichen, die Apostel haben das schon gepredigt, unser Prediger sagt es auch. Nein, du musst selber persönlich erlebt haben. Wenn du dem Präsidenten begegnet bist, das ist was ganz anderes, als wenn du nur vom Präsidenten redest aus dem Fernsehen. Oder der Kanzlerin. Den habe ich gesehen, ich kenne ihn, aber der kennt dich nicht. Und du bist ihr noch nie begegnet oder ihm nicht begegnet. Deshalb, da muss was passieren. Angeschüttelt sein, mit ihr zusammen gegessen haben, gearbeitet haben. Das ist, und nicht nur, ich kenne vom Fernseher. Vom Fernseher kennst du viele Leute. Vom Fernseher kennst du auch so viele Religionen. Aber kennst du Jesus? Und das ist eine große Frage. Du lebst ganz anders, wenn du den Herrn kennst. Und wenn du das nicht erlebst und das nicht passiert, früher oder später gehst du in die Esoterik. Weil die erzählen was Übersinnliches, was Überirdisches, etwas Kitzliges, Sensationelles. Und da driftest du ab. Mit einer ganz nackten, kalten Religion oder einer persönlichen Erfahrung an Gott wirst du früher oder später abdriften. Du brauchst eine persönliche Begegnung, ein Rema-Wort. Der Herr hat zu mir gesprochen. Der hat mich bei meinem Namen gerufen. Puh, liebe Zeit. Und ich bin sein. Du, da bist du erstmal wie tot. Das haut dich um. Aber dann stehst du wieder auf und du sagst, und jetzt lebe ich, weil Christus lebt. Wir müssen also diese Erfahrung haben, ich bin Gott begegnet. Persönlich meinem Herrn und meinem Heiland begegnet. Und das kann mir niemand mehr nehmen. Wenn du deine Finger auf der Platte verbrannt hast, dann wirst du die Platte nicht mehr berühren. Du hast eine Erfahrung gemacht. Und diese persönliche Erfahrung brauchst du. Diese persönliche Erfahrung mit Gott. Das hat mich umgehauen. Als ich Jesus begegnet bin, oh, was liebe Zeit, da habe ich geheult. Oder da habe ich, was weiß ich, was ich gemacht habe. Jeder hat was anderes gemacht. Jeder erlebt es anders, weil jeder ganz anders auf den Herrn zugeht. Und der Herr begegnet dem einen durch verschlossene Türen, den anderen im Garten und dem anderen auf dem Wasser. Aber der Herr muss uns begegnet sein. Und dem anderen auf die staubige Straße, wo du so richtig gegen Jesus kämpfst. Und plötzlich kommt der Herr dir in die Quere und überwindet dich. Dein Glaube muss von Jesus bestätigt sein. Nicht nur ich glaube, du brauchst das Zeugnis des Heiligen Geistes, dieses Rema-Wort. Gnade des Glaubens, das ist ein Geschenk. Das ist, was Paulus sagt, die Gabe, 1. Korinther 12. Das Wort bringt was in Bewegung, aber das muss der Herr weiterarbeiten und weiter prägen und weiterwirken in unserem Leben. Es nützt nichts, wenn du nur einfach hörst oder einfach nur liest und sagst, ja, preis Gott, was der sagt, das stimmt. Amen! Das nützt auch nicht. Du musst mit deinem Herzen Amen sagen können. Mit deinem Herzen bejahen. Wir müssen das Wort Gottes empfangen, in Besitz nehmen und dann umsetzen. Das sind so die Stufen. Das Wort Gottes muss durch den Heiligen Geist uns eingebläut werden. Weißt du, der Herr muss uns sagen, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Oder was anderes, ich bin dein Erlöser, bin dein Befreier, ich bin dein Versorger, ich bin dein Hirte. Und er muss es dir persönlich sagen, nicht der Pastor. Der Pastor predigt alles Mögliche. Aber der Heilige Geist ist, was das Wort erweckt, was das Wort lebendig macht. Weißt du, da werden Samenkörner ausgestreut und jetzt muss befeuchtet werden, dass der Same aufgeht. Und jetzt muss man Geduld haben, bis die Sache aufgeht. Du brauchst das Rema-Wort. Ohne dem Rema-Wort kannst du nicht richtig glauben. Wirst nicht einmal das Logos richtig verstehen. Wovon spricht der? Wovon spricht der Prophet hier? Aber wenn du den Herrn hast, den Heiligen Geist hast, die Geistesleitung hast, guck mal, der Philippus kommt zu diesem Kämmerer und der liest Logos, er liest die Bibel. Und dann fragt er, verstehst du auch, was du liest? Und er sagte, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Du brauchst die Anleitung des Heiligen Geistes von Gott begnadigten Menschen, dass sie dir zeigen. Und dann plötzlich automatisch, da steht nichts, dass er vom Taufe was geredet hat. Dann kommt der Kämmerer und sagt, du, da ist eine große Wasserlacke. Sollen wir uns nicht taufen lassen? Was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Du siehst, er ist Jesus begegnet und plötzlich hat er kapiert. Da muss man nicht mehr sagen, jetzt musst du den Zehnten zahlen, jetzt musst du dich taufen lassen, jetzt musst du auf die Straße gehen und missionieren, jetzt musst du mehr beten. Das läuft alles automatisch dann. Du hast Appetit auf Gott. Es kommt alles durch den Mund Gottes. Der Herr muss gesprochen haben, denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern durch ein jegliches Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und der Herr muss uns diese Worte sagen und nicht nur Zeichen und Wunder, macht die Steine zu Brot. Macht liegt in Jesu Worte. Das hat sogar der Teufel gewusst. Deshalb bettelt er an, sprich zu den Steinen. Sprich du nur ein Wort, Herr, und mein Knecht wird gesund, sagt der römische Hauptmann. Du brauchst dieses Rema-Wort, so wichtig, dieses Rema-Wort. Das erzeugt Glauben, das erzeugt Dynamik, das erzeugt Kraft. Ich lade dich ein, nimm die Worte Gottes an und bete, kaue. Eigentlich, wir sollten Wiederkäuer sein nach der Bibel. Das sind reine Tiere, die wiederkauen. Und zwar kau das Wort Gottes, kau und sagt, beweg. So wie Gott Josua gesagt hat, bewege diese Worte Tag und Nacht. Denk drüber nach und dann wirst du Erfolg haben in allem, was du tust. Das ist Glaube, Ausleben. Aber wir müssen kauen. Wir müssen das Wort bewegen. Gott gibt dir ein Wort und jetzt soll es bei diesem Wort bleiben. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Das hast du gehört vielleicht irgendwo. Vielleicht war das ein Rema-Wort für dich. Und du sagst, ja, tatsächlich, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Ist es wirklich alles dem Herrn möglich? Und dann fang an zu meditieren. Fang an darüber nachzudenken. Und du wirst merken, plötzlich hast du Gott auf deiner Seite. Das wird stärker und stärker. Dein geistiges Potenzial wird stärker. Deine Persönlichkeit wird stärker. Dieser Kern, der geht auf. Aus diesem Kern wird ein Setzling. Aus diesem Kern wird dann ein Baum, ein Strauch und das trägt dann Frucht. Mit dem Denken, und das ist, was Gott will, du solltest deine Möglichkeiten aktivieren, indem du sagst, Jesus, ich denke Tag und Nacht, ich bewege diese Worte. So wie Maria, sie bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Ich denke drüber nach, ich kann es nicht anders, ich denke drüber nach. Ich habe schon so viel gehört und ich denke immer noch nach. Dein Wille, zeig mir, was ist dein Wille, was willst du? Und du wirst merken, plötzlich wirkt das Wort Gottes. Mein Wort wird nicht leer zurückkommen, sagt der Herr. Deshalb, der wahre Glaube übersteigt unser Denken und Verstehen. Und plötzlich gibt Gott uns über Bitten und Verstehen. Über Bitten und Verstehen. Und genau das ist es, was du brauchst. Mehr als die ganze Technik, Kultur und Kunst und was weiß ich, was sie alles geben, über Bitten und Verstehen. Plötzlich bist du so happy, so gesegnet. Echter Glaube ist die innere Kraft. Echter Glaube kann sogar gegen negative Dinge angehen, die können alle paradox sein. Der weiß sogar, aus Niederlagen macht er Siege, aus Tod macht er Leben, aus Krankheit macht er Gesundheit. Deshalb, da stört man sich nicht an diesen ganzen Paradoxen, was in unserem Leben da sind. Der Gläubige wird seines Glaubens leben. Der wird nicht fliehen. Der wird leben. Der Glaube ist also die Umkehrung aller Dinge, so wie ein Transformator. Da bekommst du diesen Strom und das wird umgesetzt und plötzlich fließt es in deiner Verfassung, deiner Kraft weiter. Wer richtig glaubt, der kann Spannungen ertragen. Das ist der richtige Glaube. Der kann Probleme ertragen. Und jetzt bitte verzeiht mir, aber ich finde nichts anderes Besseres. Der wahre Gläubige lebt ein Doppelleben. Versteht ihr, was es ist? Doppelleben. Er lebt ein Doppelleben. Wir sind Bürger des Himmels, aber wir sind noch hier auf dieser Welt. Ist das nicht ein Doppelleben? Und das musst du verkraften, das musst du fertigbringen, so ein Doppelleben zu leben. Aber wenn du richtige Einstellung mit dem Herrn hast, du bist mit Gott verbunden, alle Zeit, alle Tage, du hast Kontakt mit dem Himmel, aber du bist hier. Und du bist mit den Sündern und Gaunern und was weiß ich, alle zusammen. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Das ist der wahre Glaube. Der lebt so. Der macht nichts aus, wenn ein paar Verrückte sind. Wir leben in einer gespannten Situation und die Welt wird noch kritischer. Glaub mir das, was jetzt auch da mit Syrien passiert und dergleichen. Wir leben zwischen Verheißung und der Erfüllung. Wir führen ein Doppelleben. Ich habe die Zusagen Gottes, ich weiß die Verheißung Gottes, aber noch nicht die Erfüllung. Und so geht es mit allem. Es ist genauso, du hast den Scheck, aber der muss jetzt noch eingelöst werden. Der ist schon alles fertig, eingetragen in die Summe. Du hast schon die Ausreisepapiere, aber das Flugzeug ist noch nicht da. Oder der Zug. Wir leben zwischen Vergangenheit und Zukunft, ihr Lieben. Und da müssen wir jetzt lernen, dazwischen. Und der Gerechte wird seines Glaubens leben. So wie Abraham, er hat Gott vor Augen gehabt, auch alles, wenn es schief gelaufen ist und nicht so gewesen ist, wie es hätte sein sollen. Er hat immer Gott vor Augen gehabt, auch wenn er versagt hat, auch wenn er Böcke geschossen hat. Er hat immer fest geglaubt. Der Glaube Abrahams. Weißt du, wir müssen lernen zu leben zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten. Wir müssen lernen, Sichtbaren und Unsichtbaren. Wir haben schon die Erstlingsgabe, wir sind Kandidaten des Himmels, wir sind Anwärter auf den Thron, wir sind es. Schon der kleine George, der ist nur so klein, dieser englische Prinz, aber der ist schon Thronanwärter. Dem gehört der Thron, wenn in der Erbfolge das passiert. Wir gehen schon in die richtige Richtung, wir sind schon in der Fahrt, wir sind voller Hoffnung, aber wir sind noch nicht am Ziel. Ein Doppelleben. Und das ist, was der Gläubige lernen muss. Das, was mir so schwer gefallen ist als Christ, ich muss mich auf den Himmel freuen, dem Himmel zujubeln und Danke sagen, Jesus, und doch in der Hölle leben. Das ist auch so bildlich. Im Dreck, im Sumpf, in diesem Elend, Leid und Trübsal und dergleichen. Und ich freue mich aber auf den Himmel. Das ist auch so gespannt sein. Viele verkraften das nicht. Die explodieren, zerreißt es. Aber das musst du lernen. Und das lehrt dich der Heilige Geist Stück für Stück. Nicht, dass ich schon ergriffen hätte. Ich jage nach. Du hast den Geist des Vaters, den Heiligen Geist. Du bist auf dem Weg, du bist erlöst, aber du bist noch nicht vollendet. Wenn so ein kleines Baby geboren wird, das ist vollkommen, aber noch nicht vollendet. Und so sind wir. Wir sind vollkommen durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich kann alles, auch jetzt diese Spannungen zu ertragen. Das ist, was er sagt, nicht, dass ich ergriffen hätte. Ich vermag diese Spannung zwischen Sein und Haben und Nichthaben und dieses Dasein und Nichtsein. Ich vermag alles. Wer glaubt, er hat sein Leben unter Kontrolle, der flippt nicht gleich aus, wenn es nicht so kommt, wie es geschieht. Der wehrt das Negative ab und sagt, ach, lass sie doch machen. Ich habe eine Heimat dort in der Höhe. Ich habe Jesus. Der weiß, wie man mit seinen Schwächen umgeht. Wer glaubt, der hat die Schwächen im Griff. Der weiß, wie man aufs Versagen Siege und Triumphe macht. Oder hier, eines der nächsten Thema, mach aus seinen Verlusten Gewinne. Der weiß das. Wer glaubt, der nützt sein Potenzial, was er hat. Ich lebe, darum rede ich, sagt der Apostel Paulus. Er gibt, auch wenn er nichts dafür bekommt. Er trägt, auch wenn er nicht getragen wird. Er vergibt, auch wenn man ihm nicht vergibt. Der macht weiter. Der macht weiter. Er bringt Frucht zu seiner Zeit. So ist es noch nicht so weit, aber es kommt bald. Der wahre Gläubige vergleicht sich auch nicht mit anderen. Die sind schon viel besser. Die sind schon viel weiter. Ist egal. Ich bin genauso weit wie der und der. Das ist kein Unterschied. So, wir sind alle Sünder und so sind wir alles Gnadenkinder. Alles miteinander. Da ist kein großer Unterschied. Wir sollten nicht denken, ja, guck mal, wie groß und wie stark der ist. Guck mal hinter der Fassade und da siehst du vielleicht, wie der heult und zusammenbricht und versagt. Der Glaube ist mehr als nur Philosophie, Religion. Es ist ein Lebensstil, Leute. Und die Bibel sagt, es wird nicht... Also wenn du die Bibel aufmerksam studierst, die Bibel wird nicht nur geglaubt, die Bibel wird auch getan. Die wird auch getan. Johannes 17, Vers 17, wir werden durch das Wort geheiligt, durch das Wort Gottes. Satan weiß, wenn du das Wort Gottes vernachlässigst, und ich meine nicht nur Logos, sondern auch Rema, wir werden durch Rema geheiligt. Und dann kommt er mit seinen Lügen und erzählt uns alles Mögliche. Aber das Wort heiligt dich. Stell dir mal vor, Gott würde zu dir heute sprechen, da würdest du ganz anders nach Hause gehen. Da würdest du rennen. Er lebt. Während er das Brot brach, gingen ihnen die Augen auf, den Emmaus-Brüdern. Da wird das Böse zerstört, da wird das Negative zerstört. Und Satan weiß ganz genau, wenn er dir das Wort, das Rema-Wort wegnehmen kann, diese Vögel, die des Weges sind, was Gott gesät hat, dann kommt der Glaube nicht zum Vorschein. Deshalb lass dir das nicht rauben. Du kannst nicht genug hören und nochmals hören und nochmals hören. Du musst das Wort Gottes hören und irgendwo wird das Wort Gottes lebendig. Der Glaube kommt aus der Predigt. Römer 14, Vers 23. Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, alles, was nicht durch Gott inspiriert wurde, ist Sünde. In aller Liebe, selbst die schönsten Dinge ist Sünde. Hebräer 4, Vers 2, eine erstaunliche Aussage. Ohne Glauben, nach einer modernen Übersetzung, ist das Evangelium unrentabel. Ohne Glauben ist das Evangelium unrentabel, rentiert sich nicht. Ist unrentabel. Ohne von Gott gewirkten Glauben, diesem aus dem 1. Korinther 12, ist der Glaube unrentabel. Dann gehen wir in der Versammlung, wir sitzen die Zeit ab, könnten was Sinnvolles dafür machen, es bringt nichts. Da passiert nichts, es ist unrentabel. Also investiere jetzt in einem rentablen Glauben, was sich lohnt, was bringt. Sättige dein Herz mit dem Wort Gottes, erfüll mit Rhema-Worten, mit inspirierte Worte. Wenn du nach Hause gehst, meditiere über diese Worte, was du gehört hast, und du wirst sehen, was dann passiert. Du bekommst die Saat heute und du musst Frucht tragen und der Herr wird es ernten. Um zu leben und mit dem Herrn zu wandeln und so weiter, musst du nach dem Glauben, aus dem Glauben, für den Glauben leben. Da wäre jetzt ein anderer Predigtumriss, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Also nach dem Glauben, den Glauben Jesu, aus dem Glauben, den der Herr, der Heilige Geist gewirkt hat, und dann für das, was Gott in dir gewirkt hat, für das musst du leben. Und dann bist du nicht kleingläubig und verzagt und mutlos. Nein, dann bist du sicher, du hast die Gabe des Geistes, die Gabe des Glaubens. 1. Korinther 12. Und dann trägst du die Frucht. Du weißt, aus Gnaden bin ich, was ich bin. Und ich kann mich nicht rühmen, ich kann mich nicht einbilden. Der Herr hat es geschafft, dass ich hier stehe. Ich schaue auf mein persönliches Leben, wenn ich zurückschaue, dass ich hier stehe. Gott hat Gnade geschenkt. Das ist nicht mein Verdienst, nicht mein Können, nicht meine Intelligenz. Gnade ist es. Lass uns aufstehen und lass uns Danke sagen. Gott, Danke sagen, dass er uns noch gnädig ist und dass wir diese Gabe, dieses Rhema-Wort bekommen können. Lieber Heiland, unter uns sind Menschen, die brauchen dein Wort. Die brauchen deine Offenbarung. Herr, sie müssen dir begegnen. Sie müssen dich gesehen haben. Was nützt es, wenn wir alle Menschen gesehen haben und wir haben dich nicht gesehen? Jesus, wir wollen dich sehen. Herr, wir wollen dich berühren, so wie dieser Thomas. Wir wollen einfach zu dir durchbrechen. Komm, Herr Jesus, komm und brich mit uns das Brot, so wie du mit den Emmausjüngern das Brot gebrochen hast, dass wir dich wieder ganz neu erleben, dich ganz neu erfahren, dass wir wissen, mein Erlöser lebt. Halleluja. Diesen Glauben brauche ich. Und dieser Glaube bringt uns wieder auf die Beine. Dieser Glaube macht uns wieder stark. Halleluja. Ich freue mich, Herr Jesus, wie Brüder und Schwestern, die wirklich sich im Glauben wieder aufraffen und weitermachen, auch wenn sie Fehler gemacht haben. Abraham hat viele Fehler gemacht, aber er glaubt und vertraut es seinem Gott. Der das Gute angefangen hat, der wird es auch vollenden. Darauf können wir uns verlassen. Danke, Herr Jesus. Das ist das Mindeste, das Wenigste. Ich kann mich verlassen. Du hast angefangen das Werk und du wirst es auch zu Ende bringen mit jedem von uns. Können wir Amen sagen? Einverstanden? Amen.